Es ist Mittwoch, der 17. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich lohnt, mit ihr zu reden, das kann ich aus Erfahrung sagen. Diese Frau ist hochdekoriert. Sie ist Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Und das ist natürlich noch viel, viel wichtiger, sie ist die stellvertretende Ministerpräsidentin meines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen, Mona Neubauer. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen und hallo Micky.
Du hast mich da jetzt so interessiert, bist entsetzt angesehen. Ja, wusstest du das denn gar nicht, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme?
Ich wusste natürlich, dass du aus Nordrhein-Westfalen kommst und ich weiß, dass du nicht nur mit mir gerne in Kontakt bist. Und deswegen habe ich dir eine Überraschung mitgebracht. Achtung, 3, 2, 1, jetzt kein Scherz.
Ja, lieber Micky, ich freue mich darüber, dass du dich heute Abend mit meiner netten und guten Kollegin Mona Neubauer triffst und mit ihr einen Podcast machst. Das ist, glaube ich, eine gute Idee von dir, denn sie ist aus meiner Sicht eine Ministerin, mit der man sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Du wirst es kaum glauben, hier in Düsseldorf geht es zwischen Schwarz und Grün sehr gut. Das hat auch mit Menschen wie Mona ein bisschen zu tun. Ich habe es auch so, dass wir hier wirklich sagen können, dass Wirtschaft und Arbeit eng zusammenarbeiten. Wir sind beides Menschen, die auch die arbeitenden Menschen im Auge haben. Wir wollen auch, dass Nordrhein-Westfalen eine starke Industrieregion bleibt. Gerade du als jemand, der in Castrop-Rauxel groß geworden ist, so, weiß ja, wie wichtig es ist, auch Industrie zu haben. Ja. Und vielleicht verbindet uns beiden zumindest, dass wir dampfende Schornsteine immer noch als ein Zeichen von Wohlstand sehen. Kleine Unterschiede zwischen Mona muss es dann über solche Fragen auch mal geben. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und ein tolles Postcard für meine Kollegin aus dem Wirtschaftsministerium.
Oh, toll. Also im Grunde genommen der komische Onkel, den ich nie hatte, Karl-Josef Laumann, der Kanzler der Herzen. Toll. Damit hast du dir natürlich jetzt bereits einen Kronzeugen in den Stand geholt. Du könntest jetzt theoretisch alles sagen. Also du könntest auch an dieser Stelle Friedrich Merz deine Liebe erklären und ich wäre bereit, es sogar in deinem Interesse wieder rauszuschneiden.
Ich habe in jedem Fall gedacht, wer das große Glück hat, mit so tollen Menschen wie Karl-Josef Laumann zusammen hier in NRW Verantwortung zu übernehmen, ja, der sollte auch die schönen Grüße mitbringen, weil wir häufiger über dich sprechen, Karl-Josef Laumann und ich. Immer wenn es um das Ruhrgebiet geht, immer wenn es um guten Fußball geht, stehst du im Mittelpunkt unserer Gespräche.
Fantastisch. Dann kommen wir zu einer Rubrik, die ich spontan eingeschoben habe.
Gewinner des Tages.
Das wäre nach dieser Botschaft natürlich ich. Das ist aber Borussia Dortmund, denn sie sind nach einem 4:2 gegen Atletico Madrid ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Und die stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW kann an dieser Stelle natürlich, nein, sie kann nicht nur, sie sollte, finde ich, sie sollte an dieser Stelle gratulieren.
Ich gratuliere ganz herzlich dem BVB zu diesem Erfolg und ich muss sagen, sportlich läuft es gerade im Fußballbereich ganz ausgezeichnet für unser Bundesland. Ja. Sonntag sind wir Deutscher Meister geworden, wir Nordrhein-Westfalen, Bayer Leverkusen. Ich konnte beim Spiel dabei sein, ich konnte Xabi Alonso sogar die Hand schütteln und ich muss sagen, ja, I know. Das, was dieser Trainer mit dem Team anstellt, fußballerisch, es macht einen Riesenspaß zuzugucken. Selbst einer, die von Bayer Leverkusen mit der eigenen Mannschaft Fortuna Düsseldorf aus dem DFB-Pokal gekickt wurde. Ja. Aber auch da bleibt ja Hoffnung am Ende des Tunnels, dass die Fortuna den Aufstieg in die erste Liga schafft. Also wie gesagt, nicht nur, aber auch fußballerisch gerade gut was los in NRW. Freuen uns auf ein großes Finale der Saison.
Allerdings, ja. Also eigentlich wollte ich ja über Borussia Dortmund reden, aber das hast du mir ja direkt wieder kaputt gemacht. Dann reden wir halt über Bayer Leverkusen. Übrigens können wir noch gratulieren. Victoria Beckham wird heute 50 Jahre alt. Also der Gag mit Old Spice, so langsam funktioniert es wirklich. Also ein Spice Girl wird 50. Was sagt das über uns? Liebe Mona, wir können an dieser Stelle bekennen, wir sind dasselbe Geburtsjahr. Was sagt das über uns aus?
Ja, ich würde sagen, sie sieht auch fantastisch aus. Ja. Gut, sie hat jetzt vier Kinder Und wenn ich das mal sagen darf, dieses Video von ihr und David Beckham, ne? Mhm. Weil das Entscheidende ist ja, ja, sie wird 50 ja. und sie ist, finde ich, wirklich eine Frau, die sich wahnsinnig gut entwickelt hat, mhm. auch im Frausein im Alter. Aber sie feiert halt auch irgendwie sowas wie Silberhochzeit mit David Beckham.
Irre, ne? Oder?
Und wenn ja. man dieses Video von den beiden sieht, dann denkt man sich, wie gelingt sowas, dass man sich offensichtlich noch so gern hat nach so einer langen Zeit. Also sie ja. scheint einiges richtig zu machen im Leben.
Den Eindruck habe ich auch. Sie ist ja absoluter MVP, also weiblich, also MVP-öse in der Beckham-Doku. Da ist sie ja, also ohne sie wäre die Doku nur halb so witzig. Tolle Frau. Ich war früher nie ein Fan von ihr. Sie hat für mich wirklich sich erstaunlich toll entwickelt. Was das Geheimnis dieser Liebe ist, machen wir uns nichts vor. Viele berufstätige Frauen und Mütter wissen, viele Nannies können da auch durchaus helfen, die Liebe frisch zu halten. Ne? Man kann sich etwas besser auf den Partner und die Partnerin konzentrieren, absolut. Wenn du 8 Personen hast, die dir da auch so ein Stück weit, wie sagt man so schön, die Care-Arbeit abnehmen, ne?
Ich denke, das wird Teil des Erfolgskonzeptes der Beckhams sein, aber entscheidend ist, was rauskommt dabei. Nein, wie gesagt, ich entdecke mich selber dabei, inzwischen Lieder der Spice Girls irgendwie mhm. gut zu finden. Das ist mir, als die Spice Girls von allen gut gefunden wurden, nicht gelungen. Aber heute ist es anders. Ich merke daran, ich werde eben auch älter. Glückwunsch zum 50. Weiter so, Victoria, würde ich sagen.
Gucken mal, wer da spricht.
Es ist der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der stellt nämlich heute seinen Essay vor. Wir heißt das Ganze. Das stelle ich mir wahnsinnig aufregend vor, wie Frank-Walter Steinmeier da vor der ekstatischen Menge steht. Und meine lieben Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich Ihnen hier mein Buch Wir vor... Also, pardon my French, aber warum zur Hölle? Also wer braucht das, also generell, wer braucht ein Buch von Frank-Walter Steinmeier, der ja nun in den letzten Jahren wirklich niemanden aufgepeitscht hat? Und was glaubt Frank-Walter Steinmeier, inwieweit er es schaffen kann, mit diesem Buch die Bevölkerung zum Zusammenhalt aufzurufen? Er schreibt ja, also es gibt ja so begleitende Schreiben, internationale Krisen und Aufgaben der wirtschaftlichen Transformation setzen unsere Gesellschaft unter Stress, das Vertrauen in die Politik leidet, der Ton wird schärfer, extremistische Populisten stellen die Demokratie in Frage und er möchte mit diesem Essay den Zusammenhalt der Bevölkerung stärken. Noch ein bisschen provokant angefügt, wenn man sich das Fotoarchiv anguckt, dann kommt Frank-Walter Steinmeier ja nicht so wahnsinnig glücklich dabei weg, weil eigentlich alle Schurkenstaaten und deren Präsidenten und hochrangigen Vertreter haben Steinmeier in den letzten Jahren die Hände geschüttelt. Sei es Lavrov, der Außenminister Russlands, sei es, ich glaube es war sogar noch Raisi, der iranische Präsident, dem zum Jahrestag der Revolution gratuliert worden ist. Und dass die Gesellschaft so unter Stress steht und die Transformation sich so schwierig gestaltet, das hat ja auch nicht zuletzt damit zu tun, dass einer der führenden Köpfe der verfehlten Russlandpolitik unser Bundespräsident ist. Immer noch. Immerhin.
Ja, ich bin mal sehr gespannt, was dann in diesem Essay drinstehen wird. Richtig ist, dass es erstmal ja gut ist, wenn der Bundespräsident versucht, zusammenzuhalten. Ne? Also zu sagen, so, ich versuche Verbindendes zu finden, weil er hat ja in der Analyse recht, die Gesellschaft ist gespaltener denn je. Mhm. Gut wäre, wenn er das einordnet, was auch er als Person und Politiker damit sozusagen zu tun. Und ich stelle immer fest, wenn man die Fähigkeit zur Fehleranalyse und auch zum Eingestehen, dass man Dinge vielleicht in der Vergangenheit anders bewertet, als das heute der Fall ist, dass man vor allem darüber auch, wenn ich das so sagen darf, ganz normal ist und darüber auch Vertrauen gewinnen kann. Inwiefern jetzt dieses Essay gerade aber diejenigen, die dabei sind, die Gesellschaft zu spalten, begeistern wird, das nicht mehr zu tun. Ja, bin ich mal gespannt, wie Frava das gelingen will, aber wir sind gespannt.
Ja, ich stimme dir zu, die kritische Selbstüberprüfung, die öffentliche kritische Selbstüberprüfung macht einen für gewöhnlich als Redner in der Gegenwart und auch in der Zukunft natürlich deutlich glaubwürdiger und man kann dann doch auch eher auf offene Ohren hoffen. Ich finde halt einfach nur, dass Frank-Walter Steinmeier in seiner Rolle als Bundespräsident bislang nie wirklich den Ton getroffen hat, der die Leute, wie sagt man so schön, neudeutsch abholt. Das gleitet irgendwie vergleichsweise teflonartig an den Leuten vorbei und ab.
Ja, ich würde nicht unterschätzen, wenn man stellvertretende Ministerpräsidentin ist, dann darf man immer wenn der Bundespräsident das Land bereist, die Gelegenheit ergreifen und Ehrengeleit sein. So heißt das, es ist der protokollarische Begriff dafür.
Ja.
Und ich sag's mal, wie es ist. Es ist spektakulär, weil wenn der Bundespräsident dann sozusagen anreist, stehen wirklich Menschen und applaudieren, wenn er aussteigt. Und das ist tatsächlich offensichtlich.
Ja.
Gibt es in einer bestimmten Alterskohorte, das sei mal zugestanden, gibt es da durchaus welche, die schon noch hören, was er sagt. Aber ich sag mal jetzt einer, der mit seinen Reden zumindest dazu in der Lage ist, den Ruck durch die Gesellschaft auszulösen. Das ist jetzt eher nicht das, womit er bisher bekannt ist. Aber wer weiß, wir sind alle gespannt auf die Vorstellung. Und vielleicht führt er das Wir wieder zusammen, weil er eine ganz neue Seite zeigt.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin genauso gespannt wie du.
Die Schlagzeile des Tages.
Mit deutschen Kriegswaffen. Israel will mit Baerbock globale Front gegen Iran schmieden. So zitiere ich die Frankfurter Rundschau. Das Wort Flächenbrand ist in der internationalen Politik nach den Raketenangriffen des Iran auf Israel sehr geläufig gefallen in den vergangenen Tagen. Die Sorge, dass sich der Krieg in Israel und Gaza zu einem noch größeren Konflikt im Nahen Osten ausweiten könnte. Und jetzt ist es gerade so, dass unsere Außenministerin Annalena Baerbock wieder in Israel ist. Sie ist am gestrigen Dienstag dorthin geflogen. Jetzt, da wir reden, gibt es noch keine offiziellen Statements. Aber es ist völlig klar, Baerbock soll auch auf Netanyahu einwirken, dass Israel es jetzt dabei bewenden lässt und nicht ihrerseits, also Netanyahu hat ja schon gesagt, man müsse jetzt klug agieren, man müsse auch klug, vor allen Dingen aber auch reagieren. Und das lässt ja nun mutmaßen, dass die Attacke der Mullahs bzw. des islamistischen Regimes Iran mit 300 Drohnen und Missiles und Raketen, dass es jetzt offensichtlich nicht abgeschlossen ist, so wie der Iran das seinerseits vorhatte. Tja, und nun?
Naja, wie der das aus seiner Perspektive halt gerne abgeschlossen hätte. Das ist ja, glaube ich, also ich finde durchaus, es ist wert, im Konjunktiv beschrieben zu werden.
Mhm.
Ich kann nur sagen, ich war vor, ich glaube, 3 Wochen selber da in Tel Aviv und habe da politische Gespräche geführt, hatte aber auch eine Delegation von Startups und so mit dabei. Aber vor allem die politischen Gespräche, die sich alle natürlich um die Ereignisse des 7. Oktober drehten, mit einem der Veranstalter des Nova-Festivals sprechen können, der selber sozusagen schwer verletzt wurde, der dabei lag, während seine Kollegen da auf dem Festival ja regelrecht wirklich hingerichtet wurden, mit Müttern, die ihre Söhne verloren haben, mit Menschen, die nach wie vor um ihre Angehörigen, um ihre Kinder, um ihre Eheleute bangen, weil die immer noch in Geiselhaft sind. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass wir gemeinsam dafür sorgen müssen, dass einfach klar ist, wo kommt sozusagen Täter, wer ist Täter, wer ist Opfer aus dem 7. Oktober.
Ja.
Und dass es eben genauso wichtig ist, dass Annalena Baerbock jetzt gerade hingeflogen ist, um dann wieder Präsenz zu zeigen und sozusagen die diplomatischen Möglichkeiten nutzt, um dafür Sorge zu tragen, dass das, was ja ich sag mal, das Gute im Schlechten bei dem Angriff des Mullah-Regimes war ja, dass sich, glaube ich, ja keiner vorstellen konnte, dass Jordanien und andere mithelfen, Israel zu verteidigen.
Ja.
Und genau das weiter zu stärken und da jetzt sehr bedacht vorzugehen, ist, glaube ich, genau die richtige Entscheidung und die Botschaft, mit der Annalena Baerbock da sicherlich hingereist ist. Ganz entscheidend ist aber auch einem wirklich traumatisierten israelischen Volk, allen Menschen jüdischen Glaubens, die auch in der Diaspora leben, deutlich zu zeigen, wir hinterlegen die Staatsräson eben auch mit Handeln und stehen da unverbrüchlich an der Seite.
Na, die Frage ist halt nur, wie weit geht das Handeln? Ne? Also wenn das, was der Iran sich da geleistet hat, wenn das dann sich doch ausweitet, kann es irgendwann dann doch zu einer Kriegsbeteiligung oder zumindest nach der Frage einer Kriegsbeteiligung Deutschlands kommen. Und dann muss man sich halt schon fragen, inwieweit diese Solidarität, diese Staatsräson dann wirklich bis ins Letzte greift.
Ja, ich glaube genau, um den Punkt nicht zu provozieren, sondern um die neuen Allianzen zu stärken, die ja offensichtlich Tragfähigkeit haben, um da sozusagen die starke Allianz aus den Vereinigten Staaten, aus Europa, aus Deutschland, aber eben auch mit Playern wie Jordanien jetzt sozusagen zu versuchen, Ruhe in eine Region zu bringen, die ja ganz offensichtlich von der Hamas, von der Hisbollah, von Mullah-Regime wirklich angestachelt wird. Das ist, glaube ich, jetzt sozusagen kein, und jetzt fliegt man einmal hin und dann ist es geklärt, sondern es braucht sozusagen einen sehr intensiven, weiterhin gut gepflegten diplomatischen Austausch dazu. Und ich gehe davon aus, dass in dem Sinne Annalena Baerbock die Gespräche führen wird.
Mhm. Dann bleiben wir mal bei diesem Thema, welchen Hebel wir eigentlich haben, wenn wir uns mit ausländischen Partnern unterhalten.
Blattgold.
Olaf Scholz in China, außer Spesen nichts gewesen. Drei bittere Erkenntnisse der Kanzlerreise. Diese Erkenntnisse hat der Kollege Veit Medik vom und im Stern. Er hat sich Zeit genommen. Gut drei Stunden saß Xi Jinping mit seinem Gast aus Deutschland beisammen. 45 Minuten unter vier Augen, ein Mittagessen, eine größere Runde. Nun sagt die Dauer politischer Gespräche selten etwas darüber aus, wie erfolgreich sie verliefen. Aber dass der Chinese den Kanzler nicht gleich nach dem Handschlag wieder hinaus komplimentierte, ist erstmal ein gutes Zeichen. In diesen Zeiten weiß man ja nie. Die Bilanz fällt trotzdem recht ernüchternd aus. Ich springe mal bis zum letzten Absatz von Veit Medik. Der ist dann irgendwie dann doch auch tragikomisch. Am späten Nachmittag wurde dann doch noch eine Absichtserklärung unterzeichnet. Man einigte sich auf neue Regeln für die Ausfuhr frischer deutscher Äpfel nach China. Und das ist nicht nur von Veit Medik zitiert und kolportiert. Insgesamt ist es jetzt wenig konkret geworden. Also man möchte generell auch weiter positiv über die Situation in der Ukraine beispielsweise sprechen. Also man ist sich einig, dass alle Länder, Zitat, Platz am Tisch haben müssten und kein Land dürfe auf der Speisekarte stehen. Also das ist so ein bisschen glückskeksartig formuliert. Und das Thema Decoupling und De-Risking, was ja nun ein ganz wichtiges Thema ist, dass man sich halt eben nicht so abhängig macht oder sich weniger abhängig macht von China, gesetzt den Fall, dass China sich Taiwan einverleibt oder halt eben auf der Speisekarte sagt, dieses Taiwan, das könnte mir gut gefallen. Das hat ja so richtig auch nicht funktioniert, denn wenn ich diesen Text richtig lese, dann hat man von chinesischer Seite Olaf Scholz mal so ganz sachte gefragt, sag mal, Olaf, dieses Decoupling und De-Risking, was ihr da vorhabt, was soll das denn da werden? Und dann hat Scholz sinngemäß so, ja, das ist, also da weiß ich jetzt auch nicht. Also da ist, also am Ende die Frage, was hat denn auch dein Kanzler, liebe Mona, da jetzt eigentlich erreicht?
Naja, erstmal, also das Bild von dem Tisch und der Speisekarte war ja kürzlich erst ein Vertreter eines Freistaats der Bundesrepublik da. Und ich glaube, wir alle sind ganz glücklich, dass wir diesmal immerhin keine Essensfotos aus China zur Beurteilung haben. Das ist ja schon mal ein ganz wesentlicher Schritt nach vorne.
Man muss dazu, wenn ich ganz kurz einhaken darf, liebe Mona, man muss aber an dieser Stelle sagen, er hat aber auch schon wieder nachgelegt, also er und Markus Blume waren schon mit Cowboyhüten zu sehen. Ich möchte Markus Söder da nicht unnötig eine Seriosität unterstellen. Da müssen wir an der Stelle schon mal ein kurzes Sternchen setzen. Aber bitte führe fort, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, also diese Formulierung, die da getroffen wurde, quasi alle müssen am Tisch Platz haben und keiner darf auf der Speisekarte stehen. Ja. Ich finde, das ist schon richtig, aber richtig ist eben auch, dass dann gemeinsame Tischsitten verabredet sein müssen und ich sag mal, Kannibalen keinen Platz an dem Tisch haben dürfen. Ja. Und die Schwierigkeit, die jeder hat und jede, die nach China reisen, ist natürlich, dass es ein ganz, ganz schmaler Grat ist, auf dem man da unterwegs ist. Und aber alles unternommen werden muss. Und ich sage das auch als Wirtschaftsministerin aus Nordrhein-Westfalen. Selbstverständlich haben wir wirklich ja auch intensive Beziehungen zu China. Unsere Unternehmen hier, unser Mittelstand, die ganzen Zulieferer der Automobilindustrie. Ne? Also wir haben enge Verbindungen. Und es ist aber im Sinne dessen, dass wir uns nicht wieder abhängig machen, wichtig, dass man diesen schmalen Grat immer, immer wieder auslotet und dass das kein einfaches Geschäft ist. Sieht man dann ja auch an dem, wie sich jetzt auch Olaf Scholz da am Ende dann, ja, bisher, was ich davon Stand jetzt gerade gesehen habe, eben gezeigt hat. Ich glaube, am Ende ist es aber notwendig, dass wir diese Kontakte deswegen pflegen, um zu verhindern, dass da so eine Achse des Horrors entsteht aus China, aus Russland und dem Iran. Das ist genau das Interesse, was wir nicht haben als freie Demokratie, als friedliches Europa. Deswegen ist es gut, wenn hingefahren wird. Aber es ist natürlich immer ein Tanz auf dem Vulkan. Das ist wohl wahr.
Und am Ende geht es ja eigentlich nur über wirtschaftliche Stärke. Also diese Länder, also China zuvorderst, sie haben ja Interessen. Und wenn du diese nicht bedienst, dann werden sie es natürlich nicht aus moralischen Erwägungen machen, weil sie sagen, der Olaf Scholz, den kenne ich jetzt von TikTok, den mag ich so sehr, sondern muss den ja irgendwie auch was, muss ja irgendwie was bieten und muss ja interessant sein. Und da stellt sich halt immer die Frage, inwieweit man da überhaupt einen Hebel hat. Mhm. Und interessante Strategie ist ja vom VW-Chef Kelenius, der hält ja von dem Decoupling und De-Risking gar nichts. Der geht den anderen Weg, dessen Gedanke, klar, er ist VW-Chef, ist, wir müssen viel mehr mit denen machen, weil wenn das Volumen größer ist, hat China ein noch viel geringeres Interesse, mit einem so wichtigen Partner das zu riskieren, weil wir uns dann irgendwie kriegerisch mit Taiwan auseinandersetzen. Finde ich, also klar, aus der Sicht des VW-Chefs ist es irgendwie nachvollziehbar, ist eine, sagen wir es mal, zumindest interessante Strategie.
Ja, ich würde sagen, aus der Perspektive des VW-Chefs ist das eine nachvollziehbare Perspektive. Aus der Perspektive einer Ministerin ist sozusagen ja diese Perspektive nicht die einzige, die sie einnehmen kann. Vor allem nicht in dem Zusammenhang, dass wir ja wissen, was passiert eigentlich, wenn wir noch mehr uns in die Hände begeben von Partnern, die offensichtlich die Augenhöhe mit uns gar nicht suchen, sondern das beobachten wir im Bereich Stahl, im Bereich Photovoltaik, dass mit Dumpingpreisen aus China raus zu uns exportiert wird und unsere Wirtschaft, unser Europa darunter eben wirklich in Teilen struggelt. Und deswegen muss, glaube ich, der genaue Weg, was bedeutet eigentlich De-Risking? Also Decoupling ist sicherlich die falsche Antwort. Aber was ist zu tun im Themenfeld De-Risking? Und wie muss Europa dann aber eben auch als starke Gemeinschaft, als Wirtschaftsraum an der Stelle sich aufstellen, um diesen Handel in irgendeiner Art und Weise mit China so aufzustellen, dass sie uns nicht überrollen und unsere Wertschöpfungsketten abreißen, sondern dass wir da weiterhin profitieren können?
Söder ist.
Aber er kifft nicht und er stemmt sich sogar dagegen. Cannabisverbot auf Volksfesten in Biergärten und in einigen Parks. Der Bayerische Rundfunk berichtet darüber. Im Kampf gegen die Teillegalisierung von Cannabis durch den Bund legt Bayern nach. Im Freistaat soll der Konsum in der Außengastronomie auf Volksfesten im Englischen Garten und weiteren Parks verboten werden. Ja, also die Gesundheitsministerin Judith Gerlach, die hat nach einer Kabinettssitzung in München gesagt, in Innenbereichen haben wir auch ohnehin das allgemeine Rauchverbot. Also von daher ist das da schon mal gar kein Thema. Und der Konsum des Rauschmittels soll im Freistaat gesetzlich weiter beschränkt werden. Durch eine Änderung des Bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes will die Staatsregierung den Konsum von Cannabisprodukten halt eben dort eindämmen. Unser Ziel ist es, den Cannabiskonsum in der Öffentlichkeit zu begrenzen. Das ist wichtig für den Gesundheitsschutz und ganz besonders für den Kinder- und Jugendschutz. Bayern fahre einen klaren Kurs und schaffe klare Verhältnisse. Ja, du darfst jetzt das O-Wort, du darfst es jetzt droppen.
O-Zapft ist.
Ja, zum Beispiel. Das ist natürlich, es ist natürlich eine sehr naheliegende Pointe, aber es ist schon auch witzig, ne? Also das Bundesland, das ja nun wirklich mit Abstand die größte Druckbetankung Europas ihr eigen nennt, dass natürlich ausgerechnet dieses Bundesland sich so vehement gegen die Teillegalisierung stemmt, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und doch könnten wir es ja versuchen, den bayerischen Ministerpräsidenten und sein Bundesland ernst zu nehmen, oder?
Also ich bin ja in Bayern geboren und aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. Und das wird vielleicht jetzt Markus Söder nicht gefallen, aber obwohl damals verboten war, zu kiffen, kann ich nicht ausschließen, dass es
dass das geschehen ist.
An Schulen in Bayern geschehen ist. Und deswegen ist sozusagen der Teil des Cannabis-Gesetzes zu sagen, wir entkriminalisieren jetzt das, was, also übers Verbot haben wir es nicht geregelt bekommen. Also bringen wir jetzt über die Entkriminalisierung mindestens den Versuch, ich sag mal, normaleren Umgang damit zu finden. Und damit will ich nicht sagen, rollt euch alle einen auf und backt euch Space Cookies. Das ist überhaupt nicht meine Botschaft. Aber wieso man jetzt dazu neigt, das zu verteufeln und mit zweierlei Maß zu messen, I don't get it.
Zweierlei Maß ist in dem Zusammenhang natürlich eine wunderbare...
Es freut mich sehr, dass das aufgefallen ist. Ja, gern geschehen.
Sehr gern.
Ich glaube, es ist alles andere als zu verharmlosen. Also weil im Moment ist nicht zu kontrollieren, was steckt drin, was konsumieren eigentlich diejenigen, die bis zum 1.4.2024 konsumiert haben. Keiner weiß es. Das zu verbessern und damit eben auch einen Teil einer Schutzfunktion mit zu übernehmen, das soll ja mit dem Cannabis-Gesetz jetzt begonnen werden.
Trotzdem ist aber auch bürokratisch ambitioniert, wie man es umsetzen will. Ne? Also da
absolut. Ja.
Klingt hätten jetzt noch nicht nach einem absoluten Erfolgsmodell in der Umsetzung.
Nee, wir hätten uns da auch aus Nordrhein-Westfalen von Karl Lauterbach eine bessere Gesetzgebung gewünscht. Am Ende müssen wir jetzt als Länder dann ja umsetzen, was Bundesgesetze machen. So ist das ja geregelt zwischen Bund und Ländern. Wir werden das auch hinbekommen. Wir werden in Nordrhein-Westfalen aber eben auch sehr genau gucken, dass der Schutz gerade von Kindern und Jugendlichen tatsächlich gewährt ist in dem Umsetzen des Cannabis-Gesetzes. Aber wir werden in jedem Fall nicht populistisch ein Kommunikationsmodell hochfahren. Söder kifft selber nicht, ist mir auch ehrlich gesagt, interessiert mich gar nicht, ob er kifft oder nicht. Ich finde, man hat Verantwortung, Dinge so umzusetzen, dass sie am Ende den Leuten helfen und nicht dem eigenen Profil.
Interessanterweise, man hat ja von der CSU Söder zuvor das natürlich dann Stimme gehört. Schauen Sie, wenn wir das jetzt legalisieren, dann ist nächste Woche wollen Sie das Kokain und das Ecstasy. Und jetzt kommt aber eine Meldung rein, die wollte ich dir zumindest dann doch noch unterjubeln. Und zwar die Bürgermeisterin von Amsterdam hat jetzt die Möglichkeit eröffnet, dass man den Krieg gegen Drogen möglicherweise auch auf die Art und Weise gewinnen könne, dass sie tatsächlich Kokain und Ecstasy legalisieren. Die sagt, man könnte sich vorstellen, Kokain in Apotheken oder über ein medizinisches Modell zu bekommen. Also Femke Halsema hat das mit der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Also du siehst, die dunkelsten Befürchtungen, die da aus München kommen, sind möglicherweise dann doch gar nicht so weit hergeholt. Und Amsterdam, die Niederlande werden ja auch immer als Beispiel genommen, wie man die Legalisierung handeln müsste, um den Krieg gegen die Drogen zu gewinnen. Jetzt kommt plötzlich das Ding um die Ecke.
Ja, würde ich jetzt nicht als Vorbild für uns sehen wollen. Ich glaube,
NRW liegt an der holländischen Grenze, wollen wir nicht vergessen.
Ne? Das ist richtig und trotzdem würde ich sagen, also die Wirkweise von Cannabis. Also ich habe selber im Bekanntenkreis Menschen, die im Zuge einer Krebstherapie zum Beispiel medizinisches Cannabis einsetzen.
Perfekt. Ja.
Und es ist tatsächlich an der Stelle eben eine andere Droge, ein anderes Wirkmittel als in Ecstasy oder Kokain. Mhm. So,
ja.
Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich bin da deutlich dafür. Lass uns jetzt erstmal die Zeit ordentlich umzusetzen, was im Cannabis-Gesetz ist. Es ist richtig, dass es entkriminalisiert ist in der ersten Stufe. Aber es darf nicht zu einem leichtfertigen Umgang jetzt weder im Umgang von Cannabis, aber ehrlicherweise ja auch nicht in einer Glorifizierung von sich wegtrinken mit Alkohol, aber eben auch nicht mit harten Drogen führen. So, gute Aufklärung, guter Schutz von denen, die ihn brauchen. Das ist vor allem Jugend so. Ich glaube, das wäre ein ganz entspannter Umgang für uns als Gesellschaft damit.
Unterm Radar.
Stromnetz ausgelastet. Erstes Stadtwerk stoppt Anschluss neuer Häuser und Wärmepumpen. Das berichtet der Spiegel. Oranienburg ist ein beschauliches Städtchen im Speckgürtel von Berlin. In den vergangenen Jahren ist der Ort an der Havel stark gewachsen. Von 41.000 auf gut 48.000 Einwohner. Doch wer in jüngster Zeit ein Grundstück in Oranienburg gekauft hat, um darauf ein Haus zu bauen, hat ein Problem. Die örtlichen Stadtwerke könnten bis auf Weiteres keinen neuen Anschluss ans Stromnetz anbieten. Schreiben Sie auf Ihrer Website. Betroffene sollen den Auftrag trotzdem abschicken. Versucht das kommunale Unternehmen zu trösten. Sobald wir die nötige Kapazität haben, kontaktieren wir sie umgehend. Na, das ist ja absolut beruhigend. So richtig geil ist das natürlich nicht, wenn ich auf ein grünes Thema setze, nämlich auf die Wärmepumpe und dann heißt es irgendwann, ja, ist alles gut und schön. Wir haben nur leider keinen Strom für euch. Und das ändert ein bisschen an das, was man ja auch im Zusammenhang mit Vonovia schon in Dortmund lesen musste. Dort wollte Vonovia auf einen Schlag 61 große Wärmepumpen in einer Siedlung installieren. Und das ging dann aber auch nicht, da die Kapazität des lokalen Stromnetzes nicht ausreichte. Ich gehe mal davon aus, dass das, was in Oranienburg passiert und das, was in Dortmund passiert ist, jetzt nicht die absoluten Einzelfälle sind. Ist für ein zentrales grünes Projekt, nämlich das Heizungsgesetz, die Transformation, jetzt nicht so richtig gut?
Ja, ich sag mal, die gute Nachricht ist, es liegt nicht daran, dass die Energie nicht zur Verfügung steht, sondern es liegt daran, dass der ganze Prozess des Netzanschlusses, des Netzmodernisierens, dass der deutlich besser gemanagt werden muss. So ist das in Oranienburg der Fall.
Aber
so
ist ja auch
das,
doof, wenn der Strom da ist, aber du hast keine Leitung. Also faktisch ja, hast du ja nichts.
Kein Widerspruch. Ja, genau, ja. Kein Widerspruch. Deswegen, ich kann es jetzt für uns in Nordrhein-Westfalen sagen, weil wir natürlich also eine wirklich gelingende Energiewende hier am Beginn, alle Ebenen zusammen, Kommune, Kreis, Land, mit Rückenwind des Bundes, beim Windenergieausbau wirklich gut in den Genehmigungszahlen liegen als sozusagen ja sehr dicht besiedeltes Land. Du kennst dich hier, du weißt, wie es hier aussieht und trotzdem läuft es bei uns wirklich ganz gut. Wir brauchen aber eben auch, damit dann, wenn Windräder gebaut sind, der Wind auch abtransportiert wird, eben auch einen zeitgleichen Hochlauf der Verteilnetze und der großen Leitungen, die von Nord nach Süd und West nach Ost laufen. So. Und den ganzen Prozess zu koordinieren, darum geht's jetzt ja. Also der Fall Oranienburg, der Fall Dortmund ist ja eine Aufgabe, wo die Verteilnetzbetreiber dran sind. Und da jetzt sozusagen die Prozesse miteinander abzustimmen, haben wir in einem runden Tisch mit den Verteilnetzbetreibern hier immer wieder mit anderen Schwerpunktsetzungen, wo wir dann genau diese Meldungen haben. Wir haben, was macht ihr da eigentlich? Da müsst ihr nachsteuern, was braucht es an Veränderungen in der Regulierung dafür, dass sie es besser hinkriegt. Und wenn ich das richtig weiß, ist da auch Robert Habeck dran, genau diese sozusagen unterschiedlichen HH-Kopplungsstellen zwischen den unterschiedlichen Netzebenen eben auch eng jetzt mit zu begleiten. Das Ganze,
wie lange dauert das denn? Ja. Also es klingt ja jetzt nicht so, als wäre das genau, tja, das klingt jetzt nicht so, als wäre das nächste Woche erledigt und die Tausenden in Oranienburg können dann plötzlich auf die Wärmepumpe setzen. Also ne, in solchen Situationen sagt dann Lisa Paus in anderen Fällen, ja, wir setzen jetzt noch auf Synergieeffekte und auf die Digitalisierung. Also das ist alles irgendwie, das klingt so wahnsinnig ambitioniert, aber faktisch dauert es Monate, Jahre, Fragezeichen?
Das kann wahrscheinlich am besten der verantwortliche Netzbetreiber aus Oranienburg erläutern. Ich glaube, der Fall, den es jetzt in Oranienburg gibt, der ist tatsächlich in der Form einzigartig, das also bekannt einzigartig zur Wahrheit gehört. Es gibt sozusagen eine Anschlusspflicht für die Netzbetreiber und dementsprechend sind die jetzt auch als allererste gefragt, das Problem nicht nur zeitnah, sondern so schnell wie möglich zu lösen. Ich fahre eigentlich als Ministerin ganz gut in Nordrhein-Westfalen, den Leuten zu sagen, wo wir eigentlich gerade stehen in dem Vorhaben, unsere Energieversorgung widerstandsfähiger aufzustellen, ohne diese 55% russisches Gas, mit denen wir jetzt ja arbeiten müssen.
Und hören die Leute da noch drauf? Bei deiner persönlichen Erfahrung, ist das etwas, was die Leute zwei Jahre nach dem Überfall Putins auf die Ukraine überhaupt noch interessiert? Oder sagen die einfach generell, das ist mir egal, wie es zustande kommt, ich will jetzt einfach wieder einigermaßen günstig Energie haben und wo die herkommt, ist mir relativ wurscht? Mhm. Weil sowas schleift sich auch ab im Laufe der Zeit.
Naja, ich lass nicht locker damit, immer wieder einzuordnen, woher kommt das eigentlich gerade? Woher kam dieser Inflationssprung, der Zinssprung? Die Preise am Energiemarkt entspannen sich ja, aber die Kosten des Umbaus unseres Energiesystems liegen ja noch vor uns. Ne?
Also meinst du, das hat Frank-Walter Steinmeier in seinem Wirbuch auch drinstehen, wo das herkommt, dass das so stressig gerade alles ist?
Ich würde es dringend empfehlen, dass die vollständige Invasion Russlands in der Ukraine der Hauptausschlaggeber ist. Es wäre wichtig, das zu sagen, auch um die Solidarität übrigens mit den Menschen in der Ukraine, die da am Ende ja auch unsere Werte verteidigen als Europa, immer wieder deutlich zu machen. So, und ich glaube, meine Erfahrung ist, in den Gesprächen mit Vertretern von mittelständischen Unternehmen, Handwerk, egal, you name it, dass, wenn man mit denen wirklich, also wenn man fähig ist, zuzuhören, was die an Kritik äußern und nicht nur sagt, ah ja, interessant, nehme ich mal so mit, sondern die auch merken, okay, man bearbeitet das und kann sagen, an der Stelle haben wir gar keine Regelungsmöglichkeit, an der Stelle aber schon und da machen wir was. Aber vor allem, wenn man sagt, wir werden da gemeinsam durchgehen müssen, so, ihr kriegt aber von mir jede Unterstützung und gerade im Bereich von mittelständischen Unternehmen ein hohes Interesse, sowas wie die Erneuerbaren möglichst produktionsnah stehen zu haben, weil das für die Planungssicherheit ist. Die wissen, okay, das sind die Investitionskosten, aber dann habe ich sozusagen die Energiekosten über die nächsten Jahre.
Ja, nur wenn ich deine Kollegin Frau Scharrenbach höre, die dann beim Kollegen Steingart bei The Pioneer, liebe Grüße, sagt, dass wenn die CDU, beziehungsweise wenn sie auf Bundesebene dann den Kanzler stellen, dass das Heizungsgesetz auch wieder zurückgedreht wird, weil das auch für die Bauwirtschaft, auch unter anderem NRW, eine absolute Bremse ist, weil die Auflagen so massiv sind, dann hat ja natürlich jetzt, egal ob in Oranienburg oder in Dortmund, ja also auch kein privater Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer Bock, sich diese Wärmepumpe einzubauen, wenn er weiß, naja, in anderthalb Jahren brauche ich das eh nicht mehr, dann ist meine Öl- und Gasheizung doch ausreichend.
Naja, was richtig ist, dass im Neubau, also der Fall ist ja nicht irgendwie, wir sanieren, sondern der Fall ist, wir bauen neu und da ist die Wärmepumpe sozusagen das gewählte Mittel der Heizung. Und für den Rest ist ja richtig, dass der Bund nochmal nachgesteuert hat, zu gucken, wie sieht's eigentlich mit der Wärmeversorgung in einer Stadt oder Gemeinde aus.
Ja.
Und dass man guckt, auf welchen Wärmequellen sitzt man vielleicht, ohne es zu wissen. Und wie kann der lokale Energieversorger, die Kommune und wir als Land mithelfen, dass wir möglichst intelligent Quellen nutzen, die bisher nicht genutzt wurden. Mhm. Und ich will bei all dem, wie wirklich ja auch anstrengend das ist, was das für ein Kraftakt für alle wird, Ausrufezeichen. Für diejenigen, die das entscheiden müssen als Eigentümer, für diejenigen, die das entscheiden müssen als Unternehmen, die investieren, für diejenigen, die in den Kommunen an den Schreibtischen sitzen und das umsetzen müssen, für diejenigen, die Baustellen akzeptieren müssen, weil Baustellen Teil unserer Realität werden. Das ist ein Riesenkraftakt. Wir sind nur an der Stelle denen verpflichtet, die heute vielleicht noch gar nicht geboren sind. Ich will mal sagen, wenn es uns nicht gelingt, das Potenzial in der Wärmeversorgung zu heben, was noch nicht gehoben ist, wenn es um CO2-Reduktion geht, dann werden wir dem nicht gerecht, was wir als jetzige Generation in Verantwortung eben leisten müssen. Und deswegen ist es wichtig, offen und ehrlich zu sagen, Leute, ja, das wird anstrengend für uns alle, aber wenn wir alle klug zusammenhalten und wenn wir nicht mehr gegeneinander die Ellbogen rausfahren, sondern kollaborieren, und das ist das, was bei uns in Nordrhein-Westfalen durchaus passiert, dass sich viele Unternehmen zu so Konsortien zusammenschließen und sagen, okay, früher hätten wir es alleine versucht, jetzt machen wir es zusammen. Wir brauchen Investitionsunterstützung vom Staat, aber wir selber sind auch bereit dazu, weil wir sehen, das sind die Modelle der Zukunft. Von daher glaube ich, offene Kommunikation, ehrliche Kommunikation, dass es ein Kraftakt ist.
Ja, aber ist der Kraftakt nicht vielleicht manchmal dann doch ein bisschen zu, also um in dem Bild zu bleiben, habt ihr ja vielleicht nicht ein bisschen zu viele Hantelscheiben aufgelegt für die Leute, denn wenn man sich die aktuellen Umfragen so durchliest, dann sind die Grünen bei gerade mal 12% bundesweit. Das sind nochmal rund 3% weniger als bei der Bundestagswahl. Also so wird das natürlich nichts mit Kanzler Habeck, ne? Und jetzt ist halt die Frage, sind die Grünen da nicht ein bisschen zu, entweder zu ambitioniert oder in der Detailarbeit vielleicht auch einfach nicht gut genug? Also Stichwort Heizungsgesetz, das ist natürlich der eine ganz große Klopper. Und mit der Kindergrundsicherung kommt jetzt auch schon gleich der nächste hinterher. Das sind ja zentrale Projekte, vor allen Dingen von den Grünen. Und die werden halt, also der Reihe nach, wirklich kapital versemmelt. Also so richtig gut steht er damit ja nicht da. Und die Kindergrundsicherung ist jetzt schon das nächste.
Naja, ich würde mal sagen, dass die Grünen eine Partei sind, die glaubwürdig dafür steht, dass man sagt, Klimaschutz tatsächlich umzusetzen, ist Teil dessen, wofür die Grünen gewählt wurden. Und auch die Frage, Kinderarmut zu beenden, ist ein Versprechen, was Grüne zur Bundestagswahl abgegeben haben.
Ja.
Richtig ist, dass handwerklich dabei gut gearbeitet werden muss. Und deswegen würde ich sagen, aus der Perspektive derer rausdenken, die am Ende mit den Gesetzen arbeiten müssen, hilft immer dabei, die Dinge möglichst gut umzusetzen. Aber was, glaube ich, nicht die Antwort sein kann, in Krisenzeiten allen abzuverlangen, stellt euch mal auf neue Dinge ein und als Politik zu sagen, aber wir, jetzt wo es unangenehm würde, lehnen uns zurück und lassen alles, wie es ist.
Ja.
So, deswegen muss eine Politik so sein, dass sie nicht mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern dass sie sozusagen, ja, meinetwegen dann in langsameren Schritten ihre Ziele erreicht und dass sie auch viel mehr Wert drauf legt, diese Mühen der Ebenen als schrittweise Erfolge eben auch für sich wahrzunehmen, den Weg nicht aus den Augen zu verlieren. und darüber sich eben dann auch nicht irritieren lässt, wenn Umfragen hoch und runter gehen. Ich meine, es ist ein Umfrageinstitut, das sagt, ihr seid hier drei weniger als bei der Bundestagswahl. Das andere sagt, ihr seid zwei weniger. Wir sind in Nordrhein-Westfalen irgendwie stabil. Mhm. Beim Landtagswahlergebnis von 22 würde man sich davon leiten lassen, dann würde man sicherlich keine bessere Politik machen.
Also glaubst meine du, Meinung, aufgrund des guten Beispiels von NRW, also könntet ihr das doch eigentlich direkt dann auch mit einem Kanzler Wüst doch direkt dann auf Bundesebene ziehen, oder? So.
Naja, wir haben jetzt erstmal als Grüne in NRW Verantwortung, Verantwortungsübernahme und eben nicht Verantwortungsflucht zugestanden. Und deswegen bleiben wir erstmal hier in Nordrhein-Westfalen im konstruktiven Regieren mit unserem Koalitionspartner hier. Ja, das würde ich sagen, da können wir unterschreiben.
Dann kommen wir mal zum Schluss hierzu.
Der Trick der Woche.
Diebe gewinnen 4,6 Millionen Euro mit gestohlener Kreditkarte. Jetzt ist nur die Frage, wer bekommt das Geld? Die Frage stellt T-Online. Es ist so, dass zwei Verbrecher, zwei Diebe, haben eine Kreditkarte gestohlen. Und mit dieser Kreditkarte haben die beiden Berufsverbrecher, toll, Mark und John Ross, da haben sie 180 britische Pfund abgehoben, sie haben sich ein Rubbellos gekauft und damit haben sie 4,6 Millionen Euro gewonnen. Das ist natürlich fantastisch, da kann man nur gratulieren. Die Diebe waren glücklich und feierten tagelang, selbstverständlich, sie sind Briten, das ist, verstehen Sie von selbst. Das hätten sie wahrscheinlich auch ohne das erfolgreiche Rubbellos gemacht. Dann kam das Erwachen. Das Lotto-Unternehmen forderte eine Bankverbindung, die die Verbrecher nicht vorweisen konnten. Daraufhin gab das Lotto-Unternehmen den Vorgang an die Polizei. Die Behauptung der Diebe, die Kreditkarte gehöre einem Zwinker-Zwinker anonymen Freud, hielt nicht lange stand. Der Betrug wurde aufgedeckt. Erstmal hat der Kreditkartenbesitzer nichts davon erfahren. Ist auch interessant. Und irgendwann hat er es über Journalisten erfahren. Und dann hat er geprüft, ob er Anspruch auf den Gewinn erheben könnte. Das ist aber nicht der Fall, so berichtet die Sun, weil das Los in betrügerischer Absicht erworben wurde, gehe der Gewinn an gemeinnützige Zwecke. Das finde ich ein bisschen schade, weil also er hätte sich ja in dieser Logik ja auch durchaus als, wenn auch unfreiwilliger Investor verstehen können. Er war ja der Geldgeber, der Kreditgeber buchstäblich für dieses Rubbellos. Und ihm hätten, ich weiß nicht, also wie viel kriegt Maschmeyer bei die Höhle der Löwen? Aber 20%, ne? Locker.
Hätte man ihm geben können. Man ihm geben müssen eigentlich.
Ja.
Das ist eine Geschichte, die man sich nicht. Also ist die wirklich, ist das verifiziert, dass die
das
so stimmt?
Das ist verifiziert, dass sie so stimmt,
ist,
ja, ja.
Wirklich der Wahnsinn.
Von T-Online und der Sun muss stimmen.
So, muss stimmen. Es ist der Wahnsinn in Tüten. Was für eine Tragik. Da gewinnt man bei so einem geringen Einsatz so viel Geld und dann bleibt für niemanden was über außer. Und vielleicht ist das ja dann auch die gute Nachricht am Ende für den guten Zweck.
Da spricht natürlich die Vizeministerpräsidentin. Das sind Worte, da kann sich Frank-Walter Steinmeier aber nochmal eine Scheibe von abschneiden. Wobei, am Ende sind ja sogar die beiden Betrüger die Gewinner, denn sie haben zwei, drei Tage in der absoluten Losgelöstheit gefeiert, in dem festen Glauben, in dem scheinbaren Wissen sogar, Lottogewinner zu sein. Und dass sie es dann am Ende nicht mehr waren, das macht diese zwei, drei herrlichen Tage ja nicht kaputt. Die kann ihnen niemand mehr nehmen.
Absolut.
Anders als der andere. Der hat zwei, drei Tage gedacht, scheiße, meine Kreditkarte ist weg und 180 Pfund fehlen.
So, und das finde ich einen ganz, ganz wunderbaren Gedanken. Die werden einen sehr schlimmen Kater gehabt haben, und zwar in mehreren Dimensionen,
das ist absolut
Trickbetrüger. Aber den Rauschzustand kann ihn keiner nehmen. Das ist absolut richtig, ja.
Ist das nicht toll? Das sind wunderbare Schlussworte. Liebe Mona, ich danke dir ganz herzlich.
Danke dir.
Ich möchte dich herzlich wieder einladen. Entweder sehen wir uns hier, hören und sehen wir uns hier auf der Antenne wieder, oder du bist halt demnächst wieder mal bei NTV zu Gast. Das wäre doch auch sehr nett. Ist ja auch schon fast wieder ein Jahr her, ne?
Die Zeit fliegt.
Ja, und dann bringst du mir schön Kai-Josef Laumer mit und dann gehen wir hier in Hamburg vor die Tür.
Ne? Deal. Das machen wir aus. So machen wir.
Ja, ist doch schön. Sehr gut.
Sehr schön.
Sehr gut. Dankeschön, Mona.
Danke dir.
Vielen Dank. Lass dir gut gehen. Bis in Kürze.
Tschö.
Ciao. Tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.